Positionswechsel. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt geht die Predigt los. Über Psalm 91, über Löwen und Schlangen, die mir nichts tun. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war noch keine 10 Jahre alt. Dann nahmen mich meine Eltern mit zu einem Frühstückstreffen. Das war so 1973, 1974, an der Hamburger Straße in Braunschweig im sogenannten Schützenhaus. Samstagvormittags war das, da waren viele Christen und die sangen englische Lieder. So mit Hände hoch und so. Und vorne war so ein Steve aus Amerika, der auch ab und zu über die Bühne getanzt ist. Ich fand das merkwürdig interessant, denn in der Braunschweiger Friedenskirche, da wo ich herkomme, sang man zu dieser Zeit lange Lieder mit Orgelbegleitung aus dem Gesangsbuch. Und bei diesem Frühstückstreffen der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums an der Hamburger Straße in Braunschweig gab es Gitarrenmusik mit Melodien, die mich sehr angesprochen haben. Und es gab auch ein paar Leute aus dieser Gruppe, die sich um Drogenabhängige gekümmert haben. Die haben so Wohngruppen aufgemacht, haben mit den Menschen gemeinsam gelebt und haben den Jesus verkündigt. Und es gab Berichte in dieser Gruppe, dass Menschen frei geworden sind von ihrer Heroinsucht, von ihrer Drogensucht und Jesus Menschen frei gemacht hat. Und das war mehr als erstaunlich. Heute ist die Kaffeetwete ein Drogentherapiezentrum bei Lehre und ein Teil des diakonischen Werkes. Die haben gerade ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wir als Psalmmann durften da auch spielen beim Sommerfest. Und über die Jahrzehnte hinweg haben viele Drogenabhängige Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen und haben eine Lebensperspektive gewonnen. Und heute selbst, 50 Jahre später, darf ich Lieder spielen und mit euch zusammen singen und etwas über den Psalm 91 erzählen, über Löwen und Schlangen, die mein Leben bedrohen und die mich in eine ungesunde Abhängigkeit führen wollen. Ich lese erstmal aus dem Psalm 91. Da heißt es: Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn: Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Denn Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht mal an einem Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Das gilt auch für sie übrigens. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich auch bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Was macht dieser Text mit euch? Ich fühle mich irgendwie ermutigt, das geht mir irgendwie nah. Die Psalmen sind viel mehr als nur Liedtexte aus einem alten Liederbuch. Die Psalmen sind vorformulierte Gebete und ich kann von ganzem Herzen damit einsteigen. Und in den Psalmen finde ich starke Bilder. Und wenn ich sie innerlich reflektiere, helfen sie mir, Gottes Absichten besser zu verstehen. Da heißt es, Löwen werden dir nichts anhaben und auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Also ihr lieben Leute, so auf Tiere rumtreten ist nicht jedermanns Sache, oder? Ich weiß es ja nur nicht. Aber gerade in dem frühen Mittelalter gibt es viele Darstellungen, wo fremde Menschen auf Löwen und Schlangen treten. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von dem Stuttgarter Psalter. Und wenn ihr in den Dom zu Königs Luther reingeht und ein bisschen durchgeht, seht ihr auch dort ein großes Bild, wo übergroße heilige Menschen auf Schlangen und Löwen treten. Das war also die Darstellung vor gut 1000 Jahren der Christenheit, der Psalm 91 auf Löwen und Schlangen zu treten. Das war ganz wichtig, das war überall verbreitet in der Frühromanik. Und das war schon spannend, das zu sehen, dass diese Bilder immer und überall auch auftauchen aus dieser Zeit. Denn schon die ersten Aussagen der Schrift über die Schlange nennt deren Hauptmerkmal. Im 1. Mose 3, Vers 1, sie ist eine Betrügerin und Verführerin. Im tiefsten Sinne ist die alte Schlange der Teufel und Satan selbst, der nur verführen will, bedrohen und quälen kann. In der Offenbarung 20, Vers 2 heißt es, und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Das ist das, was in der Offenbarung steht, diese 1000 Jahre, wo der Teufel gebunden ist und kein Unheil anrichten kann. Das wirkliche 1000-jährige Reich unter Gottes Herrschaft. Und die Schlange ist ein Symbol für List und Verworfenheit, für Satan selbst. Und was lesen wir über den Löwen? Im 1. Samuel 17, Vers 37, und David sprach, du Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Was war gewesen? David hat gesagt, gegen den Goliath will ich kämpfen. Und Saul als König hat gesagt, okay, da brauchst du aber auch so ein bisschen Körperschutz. Ne? Ich habe da noch einen Panzer für dich, so eine schöne Kettenpanzer, ist echt wertvoll. Und dann hat versucht, David sich darin zu bewegen, aber er fühlte sich wie in so einer Konservendose. Er konnte sich irgendwie nicht frei bewegen. Und dann hat er zu Saul gesagt, also ich habe hier schon mit Löwen und Bären gekämpft. Lass mir meine Freiheit, lass mir meine Art zu kämpfen. Und dann wird das schon klappen. Und Saul sagt, okay, der Herr sei mit dir. Oder im Psalm 7, Vers 3 heißt es, dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Oder im Psalm 22, Vers 22, hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Ist schon doof, wenn man irgendwo unterwegs ist, mitten in der Heide, sagen wir mal, und da ist ein Rudel Löwen, ne? Und die wollen einen fressen. Da braucht man schon einen Retter. Ganz hilfreich ist der Psalm 57, Vers 5. Da heißt es, ich liege mitten unter Löwen, verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Und im Psalm 57 werden gefährliche Löwen mit Menschen gleichgesetzt. Menschen, die lebensbedrohende Absichten verfolgen. Menschen, die wie Löwen sind. Und Löwen und Schlangen stehen also für Symbole, für Dinge, die unser Leben bedrohen. Es ist weit mehr als nur ein Löwe, weit mehr als nur eine Schlange. Und der Löwe ist ein Symbol für lebensbedrohliche Situationen, die plötzlich und ohne Vorwarnung über uns einbrechen können. Und die Schlange, da geht es um die List der Verführung, dass wir von Gedanken beeinflusst werden, dass unsere Haltungen sich so verändern, dass wir uns Stück für Stück von Gott abwenden. Und diese Gedanken können durchaus edlen Charakter haben, können durchaus wohlwollend sein, aber sie führen uns auf einem Weg weg von der Liebe und dem Herzen Gottes. Wir dürfen uns also nicht von unserer Angst bestimmen lassen. Löwen und Schlangen dürfen nicht über uns herrschen. Sie sollen nicht unser Tun bestimmen. Leider verschwinden Löwen und Schlangen nicht aus dem Leben, indem man einfach nur mal mit dem Finger schnipst. Das wäre doch schön, ne? Aber so funktioniert das leider nicht. Nein, sie sind Bestandteil des Lebens, aber der Psalm 91 gibt hier eine klare Zuordnung. In der Luther-Übersetzung heißt es, über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Das gelingt nicht mit deiner eigenen Kraft, das gelingt mit der Kraft Gottes, weil unsere Kraft reicht dazu nicht aus. Und der Psalm 91 beschreibt verschiedene Gefahren, die in unserem Leben eintreten können. Da heißt es zum Beispiel, dass wir heraus aus der Passivität und hinein in eine aktiv gelebte Gottesbeziehung gehen sollen. Im Psalm 91 heißt es in den Versen 14 bis 16, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Hier redet nicht mehr der Psalmschreiber vom Psalm 91, sondern Gott selbst. Und das ist eine außergewöhnliche Form in dem Psalm, die nicht so häufig vorkommt, dass auf einmal hier Gott selbst zu uns redet. Gott verspricht, darauf zu reagieren, was wir Menschen denken und sagen. Und Gott zu lieben und seinen Namen zu kennen und zu ihm zu beten, das ist wichtig, wenn es um Bewahrung geht, wenn es um Schutz geht, vor Gefahren. Und ihr kennt vielleicht auch das Jesu-Wort, wo Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Dann geht es weiter. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch. Super, super, das klappt schon ganz gut. Also hier geht es nicht um einen passiven Versicherungsschutz. So einmal im Jahr habe ich meinen Beitrag bezahlt, so wie bei der Hausratsversicherung oder anderen Sachen. Ich habe meinen Gemeindebeitrag bezahlt, also Herr, was willst du von mir? Ich tue doch meinen Teil. Nein, hier geht es um viel mehr. Und das wird im Psalm 91 ganz deutlich. Gott sagt, ihn zu lieben ist wichtig, seinen Namen zu kennen ist wichtig, ihn anzurufen. Es ist ein interaktives Wechselspiel. Und ich wiederhole es nochmal, damit, wenn ihr rausgeht heute, genau das behaltet. Also, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Er bittet, darum will ich geben. Er sucht, darum wird er finden. Er klopft an, deswegen wird euch aufgetan. Und Gott verspricht uns, dass er reagiert, dass wenn wir uns zu ihm wenden, auch wenn wir nicht alle Wünsche erfüllt bekommen in unserem Leben und die Dinge manchmal wirklich lange dauern und wir Geduld brauchen. Aber Gott hört das alles und er wird so reagieren, wie es in seiner Allmacht ihm zusteht. Souverän, so wie er es möchte. Aber er hört Gebet und er reagiert. Darauf können wir uns verlassen. Und der Psalm 91 ist ein vorformuliertes Gebet. Und wenn du sagst, Gott, es wird jetzt mal Zeit, dass ich was tue, dann bete den Psalm 91. Halt es Gott vor und sag, hier steht es doch geschrieben. Und das sind ja vorformulierte Gebete. Steig mit dem Psalm 91 ein und du wirst sehen, es passiert was. Wir werden jetzt auch sehen, dass wir da Engel haben, bewahrt durch die Engel Gottes. Und die Engel haben in der Bibel ganz unterschiedliche Aufgaben. Ausgehend von ihren Namen, Angelos, der Bote, sind sie in erster Linie Überbringer von Botschaften. So ergeht es zum Beispiel Abraham, als da drei Engel kommen und sagen, du wirst ein Kind gebären, du wirst mit 100 Jahren nochmal Vater werden. Und Sarah wird die Mutter werden. Dafür braucht es mal glatt drei Engel. Einer hätte wohl nicht gereicht, habe ich mir schon gedacht. Nein, es waren drei. Oder als Maria vom Engel hört, dass sie ein Kind gebären wird und dass das der Retter sein wird. Auch da waren Engel unterwegs. Und die zweite Aufgabe der Engel, das ist die Anbetung. In Jesaja wird von Cherubim und Seraphim gesprochen, die vor dem Thron Gottes beten. Und auch in der Offenbarung finden wir ähnliche Szenen. Es gibt also verschiedene Arten und Klassen von Engeln und die Anbetung Gottes ist ein ganz wichtiger Bereich dazu. Und im Psalm 91 hören wir etwas von den Engeln als Schutzengel sozusagen. Engel, die uns beistehen, die mit uns gehen, egal wohin wir hingehen, die also uns begleiten auf dem Weg. Aber die Engel, die hören auf Gott und die hören nicht auf uns. Die können wir nicht beeinflussen, sondern Gott ist derjenige, der sie lenkt. Und wer kann schon von uns wissen, wie oft er schon Bewahrung erlebt hat durch die Engel Gottes, die mit uns gegangen sind, in gefährlichen Situationen, wo wir es gar nicht erahnt haben, in welcher Verkehrssituation wir waren, in welcher Gefahr wir waren. Und da waren die Engel Gottes und haben uns bewahrt und wir haben gar nichts mitbekommen. Und ich glaube, dass da schon viel, ganz viel passiert ist und wir nur wenig mitbekommen von dem, was dort in der unsichtbaren Welt abgeht. Denn es heißt im Psalm 91, denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Und sie werden dich auf Händen tragen und du wirst nicht einmal deinen Fuß an einen Stein stoßen. Und diese Bibelstelle taucht auch im Neuen Testament wieder auf, und zwar bei der Versuchung Jesu. Da ist Jesus in die Wüste gegangen, hat 40 Tage gefastet und anschließend kam der Satan und hat versucht, Jesus zu verführen. Und womit kann man fromme Leute verführen? Mit der Bibel. Also, der Teufel nahm ihn mit auch nach Jerusalem, heißt es in Lukas 4, die Verse 9 bis 12. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Und da sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch von hier hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Also der Teufel zitiert hier den Psalm 91. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Also die alte Schlange, der Teufel selbst, nutzt den Psalm 91, um Jesus herauszufordern. Und nicht immer, wenn Bibelstellen genannt sind, müssen das gute Absichten sein, die dahinterstehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass man da die Sinn und Absicht der Dinge auch durchaus hinterfragen sollte. Was wäre denn passiert? Hätte sich Jesus vom Tempel runtergeworfen? Die Engel hätten ihn bewahrt. Alle hätten das gesehen. Jesus wäre vielleicht zum neuen König aufgerufen worden. Da hätte es den ganzen Kreuzestod, die ganzen Schmerzen und all das nicht mehr gebraucht. Aber wir hätten keinen Retter mehr. Was für ein Plan, den der Teufel hier hatte. Und manchmal auch so in Verkehrssituationen, wenn wir Motorradfahrer sind und sagen, wir wollen eine bestimmte gefährliche, abenteuerliche Strecke im Harz fahren. Und im Harz gibt es ja nun schöne Strecken, die man auch fahren kann mit dem Motorrad. Aber ich will eine Rekordzeit schaffen, um im Internet damit anzugeben, es gibt ja so Helmkameras, und Gott wird mich schon bewahren und ich fahre los. Auch dann, wenn was passiert, fordere ich ja Gott heraus. Also wir sollen Gott nicht herausfordern, indem wir uns bewahren. So nach dem Motto, wird schon irgendwie werden, ich kann ja auch betrunken Auto fahren, wird schon keiner merken, der Herr ist ja bei mir. Wir fordern dann Gott heraus. Das sollen wir nicht. Also wenn es um das Aufpolieren des eigenen Egos geht oder immer wieder, dass Gott alles gerade bügeln muss, das wäre keine gute Strategie. Wir finden aber noch weitere Bilder in dem Psalm 91, zum Beispiel den Strick des Jägers. Im Vers 4 heißt es, denn er errettet dich vor dem Strick des Jägers. Und der Strick des Jägers zum Beispiel, das sind Fallen, wo Menschen, andere Menschen Fallen stellen, wo man hineintritt und dann darin gefangen ist. Diese Drogen zum Beispiel, das sind auch solche Fallen, wo man hineinkommt, wo man mal ausprobiert und nicht wieder rauskommt. Und man kann da zum Opfer fallen. Das ist da übrigens eine Menschenfalle, wenn man da reinfällt, ist dann Feierabend. Aber es gibt auch diese Mausefallen, wo man lecker Speck anbrät und es riecht so lecker. Und man denkt, so ein bisschen probieren kann ja nicht schaden. Was soll denn schon passieren? Und ja, ich wollte euch nochmal von meiner Mutter kurz erzählen. Meine Mutter ist im Frühjahr 2020 verstorben, mit knapp 83 Jahren. Sie lebte lange allein und bekam immer viele Anrufe jeden Tag. Wenn ich sie besucht habe, immer klingelte das Telefon. Wer ruft denn da schon wieder an? Ja, jemand aus Kanada, der will mir Gold verkaufen. Dann wollen die mir das verkaufen und dann hier nochmal. Und das Telefon klingelte und klingelte. Und ich sagte, Mama, die wollen nur dein Bestes. Die wollen nur dein Geld. Ich habe sie immer wieder gesagt, fall nicht drauf rein. Aber sie ging immer wieder hin und hat sich mit den Leuten unterhalten. Und ja, war da nicht so kritisch. Einmal rief sie mich an, Ralf, du musst noch schnell zwei wichtige Briefe zur Post bringen. Ich habe das jetzt nicht geschafft, die müssen jetzt noch los. Dann bin ich zu ihr hin, habe die beiden Briefe zur Post gebracht. Aber dann dachte ich, was war denn da in den Briefen drin? Nein, will ich dir jetzt nicht sagen. Dann sage ich, doch komm, jetzt rück mal raus. Was war in den Briefen drin? Und ich bin Verkäufer vom Beruf, ich kann auch ein bisschen nachfassen. Nicht unhöflich, aber ich wollte es jetzt wissen. Und da hat sich herausgestellt, es waren zweimal 100-Euro-Scheine. Die mussten noch bis zum bestimmten Termin, mussten die noch weggeschickt werden, damit sie ihren Hauptgewinn abholen kann. Ihr wisst schon, da war kein Hauptgewinn. Ne? Aber die 200 Euro waren weg. Und das war nur ein Bruchteil dessen, was ich mitbekommen habe. Und im Keller stapelten sich die Kisten mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die sollten ihre Bewegungseinschränkungen nämlich wieder rückgängig machen, dass sie wieder springen kann, so wie früher, und laufen kann und alles wunderbar ist. Das wurde ja alles versprochen, das muss ja klappen. Stand ja da von Dr. so und so bestätigt und von den Anrufen. Da sage ich, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Und ich wisst ja, ich bin mit Achim unterwegs, mein Kumpel, der sonst immer Bass spielt, und dessen Stiefvater, der hat mehrere 10.000 Euro verloren an die türkische Lotterie- und Wettmafia. Da war schon gerade die Kriminalpolizei bei ihm. Achims Stiefvater hatte eine hohe Position in der Bezirksregierung Braunschweig, hat eine sehr gute Rente und das ganze Geld ist weg. Aber er sagt gar nichts dazu. Er versucht es zu verdecken, das Geld ist weg. Und wenn ich mir überlege, mit meiner Mutter und mit Achims Stiefvater Und wenn ich mir überlege, was für eine Industrie ist hier unterwegs, um Gutgläubigen, gerade auch älteren Menschen, das Geld aus den Rippen zu quetschen, um Dinge zu versprechen, die nicht stimmen. Und es ist überall unterwegs. Und die Fallensteller sind international unterwegs. Die rufen von überall an. Das ist das Problem. Und die Gutgläubigkeit auszunutzen. Und wenn jemand mit euch Kontakt aufnimmt und ihr kennt diese Person nicht, zu 99% haben sie keine guten Absichten. Auch wenn sie sonst so nett und freundlich sind. Es bringt einfach nichts. Es sind die Fallensteller, die hier im Psalm 91 beschrieben sind. Es gibt mittlerweile Industrien in Südostasien, wo die Leute Übersetzerprogramme haben. Die sprechen dort in ihrer Sprache und in Deutsch kommt es wieder raus. Oder auch in der Elfenbeinküste in Nigeria. Auch dort gibt es viele Menschen, die nehmen sich Bilder von Frauen Mitte 30, ne? Aber es sind junge Männer mit 17, 18, 19, die versuchen dort so eine Art Liebesbotschaft, Liebesbeziehung aufzubauen mit einsamen Menschen. Und die Einsamkeit in unserer Gesellschaft ist wirklich groß. In Wilhelmshaven wohnen 60% der Menschen als Singles. Auch in Braunschweig und Hannover ist jeder zweite Haushalt ist ein Single. Und die Menschen sehen sich nach Beziehung. Aber diese Beziehung, die man über WhatsApp, die man über das Internet bekommt, sind in vielen Fällen einfach falsch. Da geht es um ganz andere Absichten. Und wir fallen darauf rein. Wir glauben dem, was da steht. Und das sind die Stricke des Jägers, wo wir aufpassen müssen. Und deswegen ist es gut zu sagen, nein, ich schließe den Account, ich sperre die Nummer, ich will diesen Kontakt nicht. Und bitte trennt euch von Kontakten, wo ihr nicht wisst, wo es herkommt, weil das kann alles böse enden. Es gibt viele Bereiche, wo junge Menschen auch reinfallen, wo sie dann sich nackt ausziehen und dann sagen, ja, das werde ich aber all deinen Leuten, werde ich das in der WhatsApp-Gruppe schicken, wenn du nicht mir sofort 5.000 Euro überweist. Und in den USA haben sich schon seit 2021 mindestens 20 Leute umgebracht, die sagen, ich will nicht, dass die anderen Leute das erfahren, ich kann mit der Scham nicht leben, ich habe das Geld auch nicht, was soll ich machen? Und die sind hochgradig verzweifelt. Und das sind die Stricke des Jägers. Also, liebe Leute, aufpassen, das ist nicht das, was es ist. Das sind Fallen, die uns in Abhängigkeit führen. Und vielleicht ist es gar nicht so einfach, aus diesen Fallen rauszukommen, wenn wir schon länger damit beschäftigt sind. Ich war jetzt mal neulich im Harz wandern. Da bin ich so im Südharz so lang gewandert durch einen Wald und dann habe ich was gesehen und ich habe gestaunt. Da war nämlich ein Wildbach und da war so eine Schaumbildung. Und da dieser Schaum stapelte sich praktisch in so eine Art, ja, in so einer Art, wo das Wasser sich nach unten zieht, in so einer Art Sogwirkung. Und es floss, das Wasser floss weiter, aber die Schaumkrone blieb immer stabil in Unruhe. Die floss nicht weiter, obwohl der Bach runterging. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Strudel? Irgendwie bewegt sich hier alles und doch geht nichts voran. Irgendwie habe ich hier eine Sogwirkung. Und ich kann mir die Kräfte, die da irgendwie am Walten sind, das kann ich mir gar nicht erklären. Was ist da überhaupt los? Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich dachte, die Schaumkrone, die ist so instabil, die muss doch runterfließen. Aber nein, ganz beständig drehte die sich immer im Kreis. Und auf einmal kam mir so ein Gedanke, dass das hat auch mit meinem Christsein was zu tun hat. Dass es Dinge gibt, die uns gefangen halten wollen, so verschiedene Faktoren wie Alkohol, Pornografie, Spielsucht. Es gibt so viele Dinge, die so ganz harmlos und so ganz klein anfangen und irgendwann zur täglichen Gewohnheit werden. Und dann versucht man da rauszukommen, aber man merkt, aus so einem Strudel herauskommen ist nicht einfach. Man bewegt sich immer im Kreis, man versucht es, aber es geht irgendwie nicht. Ich komme nicht raus. Und was ist denn das Prinzip? Das Prinzip ist, ich stehe im Mittelpunkt des Ganzen und um mich herum sind verschiedene Begrenzungen, die mich irgendwie beschäftigen, aber ich komme nicht weiter. Ich bin in einer ständigen, unruhigen Bewegung und ich glaube, viele in der Corona-Zeit haben auch so gedacht. Ne? Irgendwie, was ist denn hier los? Und in der Nach-Corona-Zeit merke ich, wir haben eine zunehmende Intoleranz in unserer Gesellschaft. Wir haben eine zunehmende Gleichgültigkeit und eine Einsamkeit. Und wir haben so viele Begrenzungen, wo wir raus möchten. Und viele versuchen, da rauszukommen, aber es gelingt irgendwie nicht. Und da gibt es eine Situation in der Bibel mit den Jüngern Jesu. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war gestorben und die Jünger hatten Angst. Die haben den Raum verschlossen, weil die wollten nicht entdeckt werden. Jesus war also tot. Und einige sagten jetzt, Jesus würde wieder leben. Große Unruhe. Was ist denn jetzt? Lebt Jesus, lebt er nicht? Der Raum war verschlossen, wir dürfen nicht entdeckt werden. Was ist hier los? Und auf einmal kam Jesus rein in diesen Raum. Und was sagte er? Wisst ihr, was er sagte, als er die Jünger begegnete? Friede sei mit euch. Ne? Und er hat es, glaube ich, wiederholt, weil er merkte, einmal Frieden reicht hier nicht. Er muss es zweimal sagen. Und das ist das, was wir brauchen, wenn wir in so einem Strudel gefangen sind. Wir brauchen den Frieden Jesu. Nicht mehr ich stehe in den Mittelpunkt, sondern Jesus steht in den Mittelpunkt. Was ist das für ein Frieden? Das ist in Johannes 20, die Verse 19 bis 21. Und da, wo der Friede kommt, fällt die Unruhe ab. Ein Frieden ist, der höher ist als alle menschliche Vernunft. In Johannes 14, Vers 27 beschreibt Jesus diesen Frieden. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Frieden bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch sonst niemand auf der Welt geben kann. Wisst ihr, Frieden ist ja oft die Abwesenheit von Krieg, die Abwesenheit von Konflikt. Aber Frieden im Augen Jesu ist viel mehr. Frieden, das ist eine tiefe Freude, das ist eine Zuversicht, das ist eine positive Grundstellung zu dieser komplizierten Situation. Und dieser Frieden Jesu, der kommt in diesem Augenblick, wo Jesus kommt, der löst diesen Konflikt auf. Und nicht nur das. Und wir können suchen, wo wir wollen auf der Welt. Dieser Frieden ist exklusiv nur bei Jesus zu finden. Und deswegen ist es wichtig, um diesen Frieden zu beten, diesen Frieden im Herzen zu spüren und immer wieder auch neu abzurufen und sich zu vergegenwärtigen. Ohne diesen Frieden werde ich immer in dieser Unruhe bleiben. Ich brauche den Frieden Jesu in meinem Leben, damit die Gedankenstrudel aufhören, sich zu drehen, damit ich nicht mehr in den Mittelpunkt von allem stehen muss, sondern dass Jesus sich kümmert um meine Belange, dass er die zentrale Stelle ist, um die sich alles dreht. Weil seine Gnade ist immer größer als mein Versagen. Er hat am Kreuz bezahlt. Und wenn ich feststecke im Leben, geht es mit ihm weiter. Und er ist die Perspektive überhaupt in meinem Leben. Sein Frieden, der Frieden Jesu, bringt mich auf ein höheres Level. Die Begrenzungen bleiben vielleicht noch da, aber sie begrenzen mich nicht mehr. Und der Strudel hört auf und diese Schaumkrone fließt weiter und es fängt an, Ruhe einzuziehen. Und darüber spricht der Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei dem Allmächtigen Ruhe finden. Wisst ihr, Ruhe finden in einer Zeit, wo sich alles dreht, wo man unruhig ist, das ist so wertvoll. Nachts gut zu schlafen, dass die Gedankenkreisel nicht mehr laufen, dass man einfach Ruhe findet beim Allerhöchsten. Eine sichere Burg, auch ich sage zum Herrn, heißt es im Vers 2, Psalm 91, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein Vertrauen. Ich weiß einen Ort, wo ich wirklich sicher bin. Und dann heißt es im Vers 4, wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Und das habe ich mal ein Bild mitgebracht. Wisst ihr, so ein Vogel, wenn Gefahr ist, der geht mit seinen Flügeln und der beschützt die Küken. Also da soll lieber der Vogel alle Schläge abbekommen, aber die Küken sollen geschützt sein. Und die Küken da unten drunter, wisst ihr, die hören den Herzschlag der Mutter. Sie hören diese Bum, 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 Bum. Sie spüren die Wärme, wenn es kalt ist. Und unter den Flügeln des Höchsten, das ist Beziehung, das ist Gott ist mir nah. Und das ist das, was so wichtig ist. Und diese Bilder in dem Psalm 91, ich wiederhole sie nochmal, Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Wir sind errettet von dem Strick des Jägers. Gott wird seine Engel schützen, um dich zu bewahren. Er ist ein starker Schild. Ein Schild ist wie bei den Rittern, das ist etwas, wenn man so draufhaut, ne? Das schützt den Körper. Es gibt einen schwachen Schild, da haut man dreimal drauf und dann zerfällt das ganze Ding. Nein, es ist ein starker Schild. Und wisst ihr, von wem dieser Schild getragen wird? Von unserer eigenen Kraft? Da steht drin, von der Treue Gottes wird dieser Schild getragen. Auch dann, wenn wir untreu werden, auch wenn wir Gott anzweifeln, davon wird dieser Schild nicht getragen, sondern von der Treue Gottes, die einfach viel größer und die viel weiter reicht. Und das sind für mich, das ist für mich eine Therapie. Der Psalm 91 ist für mich eine Therapie. Diese Bilder, die ich habe. Und ich bitte euch einfach, diese Bilder zu reflektieren. Und wie dem Psalm 1, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, dass wir Tag und Nacht über diese Dinge nachdenken, über diese Bilder in diesem Psalm, was Gott uns damit sagen möchte. Und dann erschließt sich das Stück für dich. Was heißt das für mich? Und habe ich was, was ich habe im Alltag, wo ich Vertrauen fassen kann, wo ich weiß, mein Gott geht mit mir und ich bin nicht alleine. Amen. Und jetzt singe ich euch noch den Psalm 91.